Ich bin Udo Große und bin hier in der Agrargenossenschaft Rheinstedt eigentlich von Anfang an. Das heißt, ich habe schon in der vergangenen Zeit, in der DDR-Zeit, Landwirtschaft betrieben, war in einem großen Betrieb angestellt und habe dann im Zuge der Wende wurden ja die Strukturen verändert. Das heißt, das Großunternehmen hat sich geteilt in vier kleinere Unternehmen und ich bin dann hier in eines dieser Nachfolgeunternehmen gekommen, bin letztlich von den Gesellschaftern hier als Vorstandsvorsitzender eingesetzt worden und mache das von Beginn an. Also von bis 1990 haben wir in den alten Strukturen gewirtschaftet und ab 1. Januar 1991 haben wir dann in der neuen Struktur gewirtschaftet, haben aber dann im Jahr 1991 noch diese Umwandlung vorgenommen, weil die LPG durfte ja per Gesetz nur bis Ende 91 existieren. Bis dahin musste sie dann umgewandelt sein oder sie wäre dann zwangsliquidiert worden. Und das heißt, wir haben dann bis Ende 91 diese Umwandlung vollzogen und firmieren seitdem als Agrargenossenschaft. Wir sind jetzt ein Unternehmen, was relativ breit aufgestellt ist. Also wir haben zum einen die Milchproduktion, also halten Kühe zur Milchgewinnung. Wir halten aber auch noch Schweine, weil wir auch historisch gesehen hier eine Schweinemast hatten und auch sogar ursprünglich sogar mal Sauen noch. Die haben wir aber abgeschafft, weil die Voraussetzungen nicht so günstig waren. Wir produzieren Weizen, produzieren Raps, produzieren und haben dann zusätzlich noch im Laufe der Jahre Dinge aufgebaut, also haben eine Biogasanlage errichtet hier am Standort, um letztlich die Abprodukte aus der Tierhaltung, insbesondere halt die Rindergülle zu verarbeiten, haben aber auch dann schon sehr früh in den 90er Jahren angefangen, noch eine Mutterkuhhaltung aufzubauen. Also Mutterkühe sind Kühe, an denen das Kalb saugt und wo das Produktionsziel ist, einen Kalb, einen Absetzer zu produzieren, der dann, naja, als Mastrind weitergemästet wird und dann letztlich zu Rindfleisch wird, um es mal so zu sagen. Und das ist aber eine relativ extensive Produktionsrichtung, passt aber letztlich auch zu unseren natürlichen Standortbedingungen. Wir haben einen Grünlandanteil von, sagen wir, um die 30%. Und um dieses Grünland nutzen zu können, haben wir diese Mutterkühe dann installiert und haben hier eine Mutterkuhherde aufgebaut und haben damit die Grünlandnutzung letztlich gewährleistet. Die sind von April bis, sagen wir, November, je nachdem, wie halt die Futtersituation ist, wie die Jahreswitterung ist draußen. Also wir versuchen, die so um die 7 Monate draußen zu halten. Also wir haben ja die Situation hier, wir hatten bis vor, ich weiß nicht, vor 3 Jahren vielleicht, oder vielleicht ist auch schon länger her, hatten wir den Schlachthof in Nora. Das ist ja ein neu gebauter Schlachtbetrieb gewesen. Der ist, ich glaube, 1994 in Betrieb gegangen. So, ich weiß nicht, was daran jetzt nicht funktioniert hat. So, wir haben unsere Schweine über Jahre, eigentlich von Beginn an immer regional vermarktet. Also früher gab es in Jena noch einen kleineren Schlachthof. Dann sind wir letztlich in Nora gelandet. So, und das waren Transporte von, naja, 30 Kilometern und auch zeitlich gesehen waren die überschaubar. Das ist akzeptabel. Aber was wir heute machen, das ist schon grenzwertig. Also die gehen im Moment nach Weißenfels oder nach Altenburg. Altenburg ist ja der einzige Thüringer Schlachthof noch in dem Sinne. Also ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll.
Sehen Sie sich eher als Bauer oder sehen Sie sich eher als Unternehmer?
Ich sehe den Unterschied nicht, weil am Ende ist der Bauer immer schon Unternehmer gewesen. Wenn man natürlich jetzt Unternehmertum damit verbindet, dass man an Börsen agiert oder industrielle Produktionsmethoden anwendet, es wird ja immer so ein bisschen versucht, das in diese Richtung zu drängen, aber am Ende ist es nicht so. Also ich persönlich, ich fühle mich als Bauer. Bäuerliche Eigenschaften sind ja Eigenschaften, die es überhaupt erstmal ermöglichen, unter diesen Bedingungen überhaupt, sagen wir, so ein Unternehmen zu betreiben. Also wenn wir nach den Bedingungen, wie sie vielleicht in der Industrie oder in der Verwaltung gelten, arbeiten würden, dann wäre die Landwirtschaft schon längst untergegangen, weil ich muss arbeiten, wenn mir die Natur das zulässt oder wenn die Natur sagt, also jetzt ist die Möglichkeit auszusehen und jetzt sind die die Äcker in einem Zustand, das zu tun. Und dann kann ich nicht auf die Uhr schauen. Und das ist einmal dieses bäuerliche Element. Das wird aber auch zunehmend überlagert durch unsere Bürokratie. Wir unterliegen ja auch allen anderen Regelungen, also Arbeitszeitgesetzen und sozialen Regelungen, die sicherlich gut und richtig sind, aber zur Landwirtschaft eigentlich nicht passen. Fakt ist eins, wenn ich große Tierbestände habe, dann ist diese Individualität nicht mehr gegeben. Das heißt also, es kann sich der Mitarbeiter nicht mehr mit dem Einzeltier in dem Falle so beschäftigen oder kann sich, sagen wir mal, so in das Einzeltier hineinversetzen. Also das Tier ist dann, naja, das ist eine Nummer, eine Produktionseinheit. So, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass man dem Tier nicht die Dinge bieten kann, die das Tier benötigt oder die letztlich, sagen wir mal, dem Tier entsprechen und das entsprechende Wohlbefinden erzeugen. Tierwohl hängt nicht von Bestandesgrößen und von Betriebsgrößen ab. Tierwohl hängt davon ab, welche Bedingungen man dem Tier bieten kann, ob der Stall auch neuen Erkenntnissen genügt an Platzanforderungen, an klimatische Anforderungen. Es geht darum, dass auch eine ausreichende Futterversorgung ist, dass die Tiere gesundheitlich betreut werden, dass ein Tierarzt am Ende zur Verfügung steht, der auch dann im Krankheitsfalle eingreifen kann. Da gibt es eine Reihe von Faktoren und die sind am Ende in größeren Einheiten unter Umständen sogar besser gewährleistet als in kleineren Einheiten. Also dieses Argument groß-klein gilt in dem Sinne nicht. Sicherlich ist das ist eine andere Welt, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber es gibt ja auch Dinge, ich meine, der kleine Bestand, ich kenne noch Landwirtschaft mit Kuhbeständen von 5 bis was weiß ich wie viel Kühen auf dem Bauernhof, so wo die Kühe in Ställen waren, die 100 Jahre alt waren und wo die Kühe dort eingefercht waren, an der Kette hingen und ihr ganzes Leben dort in einem Stall verbracht haben, der aus heutiger Sicht, also das wäre No-Go, wenn man das heute praktizieren würde. Das ist auch eine gewisse Widersprüchlichkeit, weil am Ende wird sowas idealisiert, ohne wirklich auch zu kennen, was das für das einzelne Tier bedeutet. Und dann sieht man so eine große Einheit. Ich meine, es gibt heute Ställe, wo sicherlich mehrere hundert Kühe unter dem Dach sind, aber das sind große, luftige Ställe, die entsprechend wirklich den aktuellen Erkenntnisstand, was Tierhaltungsbedingungen betrifft. So, und die sind, also da gibt es nichts dran auszusetzen. Der Landwirt ist sozusagen der Restgeldempfänger. Das heißt, wenn alle ihren Schnitt gemacht haben und alle ihre Kosten abgezogen haben, dann bleibt ein Betrag übrig und den kriegt der Landwirt. Aber dafür kann er nicht produzieren. Und dann passiert Folgendes, dass die Unternehmen quersubventionieren, wenn sie in der Lage dazu sind. Und da muss man sagen, da war bisher zum Beispiel immer eine Quelle, die letztlich diese Quersubventionierung ermöglicht hat, waren diese Direktzahlungen, die ja jetzt im Zuge dieser GAP-Neuordnung ja auch stark in der Diskussion sind. Die will man an neue Auflagen koppeln und so weiter und so fort. Das kann man alles diskutieren. Aber Fakt ist eins, diese Zahlungen hatten momentan einen einkommensstabilisierenden Effekt. Und dieser Effekt geht natürlich verloren, wenn ich das an Bedingungen knüpfe, weil die Bedingungen muss ich dann erfüllen und die Bedingungen kosten dann so und dann ist dieser einkommensstabilisierende Effekt weg. Und das war bisher das einzige, naja, der einzige Ausgleich, der einzige wirkliche Ausgleich. Das heißt, wenn man es mal plakativ ausdrückt, die Zahlungen, die letztlich über die EU und auch mit nationalen Dingen zum Teil noch angereichert waren, dann beim Landwirt angekommen sind, waren eigentlich der Defizitausgleich, weil wir dem Verbraucher die Produkte zu günstig angeboten haben. Aber das haben wir ja nicht von uns aus gemacht, weil wir sind ja in dieser Kette drin. Und wenn am Ende der Verarbeiter sagt, ich kann dir nicht mehr zahlen, weil ich vom Händler nicht mehr kriege, so dann setzt sich ja so eine Kaskade fort. Und wir waren halt die Letzten in der Kette. So und jetzt ist dieser Ausgleich noch gekommen, hat nicht in jedem Falle funktioniert, weil wenn natürlich die Produktpreise dann deutlich unter den Gestehungspreisen sind, dann hilft doch dieser Ausgleich nicht mehr. Ja, also diese Frage der Milchkrise, die vor ein paar Jahren mal war, also Inzwischen sind es ja schon 4 Jahre her, also wo das mal so richtig geknackt hat, wo Preise dann um die 20 Cent aufgerufen wurden. So, das ist existenzbedrohend. Das kann man vielleicht mal ein paar Wochen oder ein paar Monate machen, aber das kann ich über anderthalb oder 2 Jahre machen.
Jetzt war ja in der Diskussion, die Mehrwertsteuer auf Fleisch zu erhöhen. Wie schätzen Sie denn das?
Das ist eine Luftnummer auf Deutsch gesagt, weil die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch wird sicherlich den Effekt haben, das Produkt verteuert sich unter Umständen. Und damit hat man eine gewisse Lenkungswirkung. Das heißt, der Verbraucher schätzt das Produkt dann vielleicht anders, weil es einen höheren Preis hat, verschwendet weniger, verbraucht auch weniger. Damit würde man natürlich auch eine geringere Nachfrage haben. Und eine geringere Nachfrage wird auch eine geringere Produktion dann nach sich ziehen. Und damit hätte man einen gewissen Umwelteffekt. Das war ja so eine Argumentationsschiene. Dann kam natürlich die nächste Idee nach dem Motto, ja, das ist ja eine Steuer und die Steuer könnte man ja dann einsetzen, um zum Beispiel gezielt Bedingungen in der Tierhaltung zu verbessern. Also hätten wir noch einen positiven Effekt. So wird alles nicht funktionieren, weil einmal, das ist ja dann sofort postwendend auch vom Bundesfinanzministerium sogar gekommen, also Mehrwertsteuer ist eine allgemeine Steuer, die in den großen Steuertopf einfließt, die ist nicht zweckgebunden. Das heißt, da gibt es keine Zweckbindung für Tierwohl. So, Mehrwertsteuer auf Fleisch geht genauso rein wie Mehrwertsteuer auf Autos oder auf irgendwas. Also da gibt es diese Zweckbindung. Also ist das Argument schon mal sehr fragwürdig. Und dann wäre natürlich eins passiert, also da bin ich felsenfest davon überzeugt, die erhöhte Mehrwertsteuer hätten am Ende die Bauern bezahlt, weil am Ende der Handel in einem doch relativ straffen Wettbewerb steht. So, und bevor die dann Preise erhöht hätten, hätten die eher versucht, ihre Einkaufspreise zu minimieren. Das heißt, wir hätten die Mehrwertsteuererhöhung geschluckt. Also das Ding wäre nach hinten losgegangen. Deswegen muss ich sagen, also über solche Ideen nachzudenken, ist absolut kontraproduktiv. Es gibt immer wieder Aussagen, also wir würden ja gern, also wir sind bereit, auch für höhere Standards, für mehr Tierwohl, für höhere Produktqualitäten mehr auszugeben. So, in der Regel scheitert das dann konkret am Regal, weil es gibt dann auch die Nagelprobe, man macht eine Umfrage und stellt sich dann an die Supermarktkasse und guckt, was dann tatsächlich im Einkaufskorb ist. Und da stellt man regelmäßig fest, dass ja trotzdem die günstigen Produkte genommen werden. Und das kann man auch den Menschen ja gar nicht vorwerfen, weil wenn das Angebot so ist, warum soll der Mensch, zumal ja die Qualität von dem niedrigpreisigen Produkt nicht automatisch schlechter ist, weil das ist ja eine Verkaufsstrategie, das ist ja eine Markenstrategie, dass man eben solche Segmente aufbaut, die kommen aus derselben Presse und die kommen aus derselben Produktion, aus derselben Molkerei und aus demselben, aus derselben Wurstmaschine, die heißen eben so und die heißen halt so und die sind halt günstiger. Das ist sicherlich eine Marketinggeschichte. So, deswegen, man kann das den Menschen nicht vorwerfen, dass sie dann zum Schluss sagen, ne, das ist ja nicht mal eine viel schlechtere oder eine andere Qualität, warum soll ich jetzt das teure Produkt nehmen? Und das ist ein Problem, das werden wir nur lösen, wenn am Ende diese Billigschiene verschwindet. Und die kann nur verschwinden, in gewisser Weise dieser Überschuss auch verschwindet. Weil wenn von allen reichlich da ist, dann ist natürlich immer die Gefahr gegeben, dass man dann Dinge verramscht. So, und dann haben wir den Effekt, dass der Lebensmitteleinzelhandel, das ist ja auch erwiesen, dass da gerade in Deutschland, wo halt auch die Nahrungsmittelpreise im Verhältnis zum Einkommen ja sehr niedrig sind, wir sind ja der Spitzenreiter, man muss es ja immer im Verhältnis doch zu den Einkommen sehen, man kann ja da keine absoluten Zahlen verwenden. So, aber dass wir gerade in Deutschland die Situation haben, dass wir natürlich auch den gnadenlosesten Wettbewerb im Einzelhandel haben, die haben sicherlich auch nur geringe Margen, da gibt es ja auch Zahlen darüber, manche veröffentlichen sie nicht, aber die sind ja manchmal im 0,%-Bereich. So, und am Ende bei diesen geringen Margen und bei diesem gnadenlosen Wettbewerb um die Verbraucher haben wir natürlich dann die Situation, das geht dann immer nur über diese Billig- und Geiz-ist-geil-Mentalitäten und diese Werbeaktionen. Also am Ende wird es nur funktionieren, wenn man auch dort naja, andere Strukturen schafft. Also das heißt, wir brauchen am Ende weniger Handelsfläche pro Einwohner, weil am Ende geht es nicht anders. Das ist auch ein Thema, was immer wieder auf die Tagesordnung gehört, dass der Bauer in der Wertschöpfungskette hier eigentlich zu schlecht wegkommt, dass er, sagen wir, dort nicht über den Preis diese Wertschätzung erfährt. Das ist einmal diese ökonomische Seite, aber das geht ja inzwischen weiter, dass das auch die ideelle Wertschätzung mindert. Das heißt, der Bauer hat in den Umfragen, wenn man denn glauben kann, immer noch einen relativ hohen Stellenwert, weil irgendwo so im Unterbewusstsein Ernährungssicherheit und solche Dinge immer noch eine Rolle spielt. So, aber ich denke mal, das ist auch weniger geworden, weil einfach auch die Menschen solche Situationen gar nicht mehr kennen, dass Ernährung, das ist das elementarste Thema, mit dem wir überhaupt zu tun haben. Bevor wir Auto fahren und bevor wir verreisen und uns im Jahr dreimal neu einkleiden, müssen wir eigentlich jeden Tag essen und trinken. Also ist das eigentlich unser primärstes Bedürfnis. Aber wenn dieses Bedürfnis über mehrere Jahrzehnte, was wir jetzt erleben und was auch zum Glück so ist, eigentlich immer bestens befriedigt wurde, dann ist natürlich auch nicht mehr die Erkenntnis da, dass das einen Wert darstellt. Das ist einfach so, das ist selbstverständlich. Wenn die Landwirtschaft von vornherein als Ernährer der Bevölkerung hier einen anderen Stellenwert hätte, weil einfach die Produkte eine entsprechende Wertschätzung hätten, eine entsprechende Preisstellung hätten, dann wären auch manche andere Dinge anders, weil dann denkt man auch darüber nach. Ich meine, das hat man ja in der Vergangenheit erlebt. In Notzeiten, da hat keiner danach gefragt, ob ich hier eine Dokumentation ausfülle, ob ich jeden Schritt 100-mal dokumentiert habe und die Kilogramm Stickstoff und die Kilogramm Phosphor und die Gramm Pflanzenschutzmittel alle mit der Briefwache ausgewogen habe. Da ging es darum, Nahrungsmittel zu produzieren und die Bevölkerung zu ernähren. Und das war auch zum Beispiel ein wesentlicher Punkt der gemeinsamen Agrarpolitik, die ja als erstes Politikfeld damals in der jungen europäischen Gemeinschaft verankert wurde. Da ging es noch um solche Dinge, weil man aus dieser absoluten Notzeit, aus dieser Nachkriegszeit kam und wusste, wie schwierig das ist, Millionen von Menschen, die auch noch alle durcheinander gewirbelt wurden, zu ernähren und denen eine Perspektive zu geben. So, und das ist dann auch mit den entsprechenden Maßnahmen gelungen. So, und dann waren wir plötzlich in einer Phase, wo die Ernährung gesichert war und wo plötzlich Überschüsse da waren. Und dann schlug die Diskussion um. Also dann ging es nur noch um Überproduktion und um Butterberge und Milchseen und was weiß ich, was da alles diskutiert wurde. Das schlug dann sofort um. Und in dieser Situation befinden wir uns heute noch, dass die Landwirtschaft eher als Problem gesehen wird, statt eigentlich ihrer tatsächlichen Rolle entsprechend gerecht zu werden.
Und wo nehmen Sie da Ihre Motivation?
Tja, das ist eine gute Frage. Wer Bauer ist und wer mit Fleisch und Blut Bauer ist, er hat schon von Haus aus eine sehr starke Motivation. Und ich sag's mal, für mich persönlich ist das kein Thema. Es ist schon ein Problem, heute jungen Menschen zu vermitteln, Mensch, die Landwirtschaft, das ist doch ein super Geschäft. Ich zweifle aber auch dran, dass das bei dem Kuhstreichler so ist, weil von Kühe streicheln alleine lebst du nämlich noch nicht, weil am Ende musst du auch ein paar Pfennig in der Tasche haben, um deine Miete zu bezahlen oder um deine Kosten zu begleichen oder deine Bedürfnisse zu befriedigen, die über diesen Dingen noch stehen und die auch noch jeden Tag da sind. Also am Ende ist es ein grundsätzliches Problem, ob das jetzt, sagen wir mal, der ist, der das mehr auch aus der ideellen Perspektive sieht oder der einer, der das mehr aus der materiellen Perspektive sieht. Insgesamt gesehen ist es schwer, heute diese Motivation zu erzeugen. Also das ist Fakt. Was ich auf jeden Fall ankreide, ist, dass man uns fachlich nichts zutraut. Also ich sage mal, es muss möglich sein, dass ein ausgebildeter Landwirt, und am Ende haben wir ja auch in bestimmten Positionen, gerade in größeren Unternehmen, Spezialisten, die selbst ein Hochschulstudium haben und sagen wir, gut ausgebildet und vorbereitet sind, so, und die auch in der Lage sind, solche Zusammenhänge zu beherrschen und dann auch, sagen wir, umzusetzen. So, und denen wird diese Fähigkeit abgesprochen, indem man einfach sagt, nö, dann machen wir einfach mal eine pauschale Festlegung, so, und da halte ich da mal dran, so, also so nach dem Motto, du bist zu blöd, deine Düngung zu berechnen und deine Düngung zum Plus noch so umzusetzen, wie du die berechnet hast. Und das ist in anderen Bereichen genauso, das ist beim Pflanzenschutz so, letztlich in der Tierhaltung genauso. Und das ist das, was natürlich auch den Frust letztlich unter den Landwirten hervorruft, weil ich weiß nicht, ob es noch einen Berufsstand gibt, wo so viele Amateure sich in fachliche Dinge einmischen. Ich habe immer gesagt, also wenn ich morgen zum Arzt gehe und habe eine Erkrankung, die ich selber nicht diagnostizieren kann, was im Regelfall ja so sein wird, so, dann verlasse ich mich auf das Urteil des Arztes. Und wenn mir das eine Urteil nicht reicht, dann frage ich vielleicht noch einen anderen. Aber dann gilt das. So, aber der Landwirt, der kann qualifiziert sein, der kann über seine Arbeit auch bewiesen haben, dass er das beherrscht. So, aber für den gilt das nicht. Der Landwirt ist, sagen wir, das dumme Kind, was am Ende von anderen, von Amateuren, muss ich ganz ehrlich sagen, an die Hand genommen werden muss und muss dann, sagen wir mal, zu seiner Arbeit geführt werden. Also das ist grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist absolut grenzwertig.